NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Hallo, schönen guten Abend zusammen. Ja, es ist passiert, der BER ist in Betrieb. Heute war offizielle Eröffnung des Flughafens Berlin-Brandenburg. Gleich schildert unsere Reporterin Eindrücke vom Tag. Die Eröffnung ist dann auch Thema des Kommentars. Wir berichten über Anti-Atom-Proteste gegen Castoren in Norddeutschland. An Corona kommen wir natürlich heute auch nicht vorbei. Da geht es unter anderem um eine Börse für Intensivbetten. Und wir verneigen uns vor Sean Connery. Der schottische Schauspieler ist heute gestorben im Alter von 90 Jahren. Als erstes aber nach Izmir. Einen Tag nach dem Erdbeben in der Ägäis mit mehr als 30 Todesopfern geht es vor allem ums Bergen und Retten. Unsere Korrespondentin Karin Sens ist in Izmir, der drittgrößten Stadt der Türkei. Ich habe vor ein paar Minuten mit ihr geredet und habe sie gefragt, wie sieht's denn dort jetzt aus?
Also es ist so, dass die Nacht schon angebrochen ist hier in Izmir. Es ist dunkel geworden, es ist die zweite Nacht nach dem Erdbeben und die Helfer sind immer noch dabei, Menschen aus diesen Trümmern zu bergen. Und es ist teilweise für mich wirklich unfassbar. Ich stand vorhin vor einem Haus, da war eigentlich nur noch Sand übrig. Dieses Haus ist komplett in sich zusammengefallen, da stand noch nicht mal mehr Wände. Jetzt gerade eben stehe ich vor einem, das ist etwa noch ein Drittel so hoch, wie es vorher war. Und da sind wohl noch Hohlräume. Ich habe mich mit einer Helferin unterhalten. Die hat gesagt, wir haben neue Hohlräume entdeckt und wir hoffen vor allem, dass wir in diesen Hohlräumen noch Kinder bergen können, weil eben diese Hohlräume sehr klein sind. Es wird tatsächlich auch noch eine Zahnärztin vermisst, die zu dem Zeitpunkt des Erdbebens eine kleine Patientin hatte und nach der sucht man eben auch immer noch.
Das ist ja klar und erkennbar, dass die Rettungskräfte dort in Izmir ihr Möglichstes tun in diesen Stunden. Ist denn zu befürchten, dass da noch viele Menschen unter den Trümmern liegen?
Also es gibt noch zahlreiche Vermisste. Die Leute sitzen hier auf Campingstühlen mit Decken eingehüllt, weil sie eben auf ihre Verwandten warten, die eben in diesen Trümmern noch vermutet werden. Und die Helfer sind auch wirklich optimistisch zu sagen, wir können noch Leute lebend bergen, obwohl es auch in Izmir hier an der Küste der Türkei, an der Westküste der Türkei, nachts auf 10 Grad kalt wird. Und wenn man dort dann eben eingeklemmt liegt, dann ist das natürlich keine Temperatur, bei der man eigentlich sehr lange aushalten sollte.
Sind eigentlich Regionen außerhalb dieser 4,5 Millionen Einwohnerstadt auch betroffen?
Also Seferihisar ist ein Ort an der Küste, der war sehr nah am Epizentrum, das ja in der Ägäis lag, etwa 17 Kilometer weit weg. Das ist gestern von einem Tsunami sozusagen überspült worden. Da ist auch ein Mensch ertrunken und gerade auf der anderen Seite von Seferihisar liegt Samos, die griechische Insel. Auch da gab es einen kleineren Tsunami und eben auch das Erdbeben hat man dort gespürt. Dort sind zwei Jugendliche ums Leben gekommen.
Es gibt ja Hilfsangebote von vielen Ländern. Die EU hat Hilfe angeboten, auch die NATO. Wird diese Hilfe von der Türkei benötigt und auch akzeptiert?
Also ich beobachte die Rettungskräfte und ich unterhalte mich mit Leuten, die auch das Erdbeben von 1999, das große Erdbeben mit tausenden Toten mitbekommen haben. Die sagen, die Helfer sind sehr professionell. Es sind 5000 Helfer hierher gekommen. Das ist eine ganze Menge. Sie gehen sehr vorsichtig vor. Im Moment hört man wieder einen Presslufthammer. Vorher bin ich eben an ein Gebäude rangelaufen. Da war es totenstill, weil man gesagt hat, man lauscht jetzt, ob man irgendwo Geräusche von Menschen hört. Also es hat sich seit diesem großen Erdbeben sehr viel getan, was die Professionalität der Helfer angeht. Es sind hier überall Suppenküchen aufgebaut, heißer Tee wird ausgeschenkt und es ist tatsächlich bis jetzt keine internationale Hilfe in Anspruch genommen worden, zumindest nach meinen Informationen nicht.
Eindrücke aus Izmir waren das von Karin Sens für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Vielen Dank. Jetzt die neuen Corona-Regeln in Deutschland. Ab Montag gelten sie, aber schon an diesem Wochenende sollte man sich so ein bisschen vorbereiten auf das, was da kommt. Das gilt natürlich vor allem für Urlauber. Matthias Wurms hat den Überblick über die Situation der Länder, der Bundesländer im Norden und Westen. Fangen wir mal an mit
Mecklenburg-Vorpommern.
Mecklenburg-Vorpommern hat jetzt eine 7-Tage-Inzidenz von knapp 43 und ist damit neben Brandenburg das einzige Bundesland, in dem dieser Wert noch unter 50 liegt. Also unter der Schwelle, die noch vor kurzem als kritisch definiert wurde, weil die Gesundheitsämter sonst mit der Nachverfolgung nicht mehr nachkommen. Auch hier steigt aber die Zahl der Neuinfektionen und im Kreis Vorpommern-Greifswald liegt die 7-Tage-Inzidenz schon bei knapp 65. Dennoch werden in Mecklenburg-Vorpommern einige Regeln lockerer gehandhabt. Kinder und Jugendliche dürfen weiter Sport im Verein machen, wenn die jeweilige Kommune das für vertretbar hält. Und Zoos dürfen ihre Außenbereiche noch offen halten. Touristen allerdings müssen Mecklenburg-Vorpommern bis zum 5. November verlassen. Zudem hat Ministerpräsidentin Schwesig gefordert, auch Familienbesuche für Menschen zu untersagen, die aus Gebieten mit einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 100 kommen.
Schleswig-Holstein?
Hier liegt die 7-Tage-Inzidenz erstmals knapp über 50. Und in einzelnen Landkreisen ist der Wert auch noch deutlich höher. In Nordfriesland liegt er bei 91, in den Kreisen Steinburg und Plön dagegen unter 25. Für das ganze Festland gilt, Touristen müssen bis Montag nach Hause fahren. Urlauber auf den Nordseeinseln und Halligen haben bis Donnerstag Zeit.
Hamburg.
In der Hansestadt ist die 7-Tage-Inzidenz auf knapp 127 gestiegen. Viele Supermärkte berichten wieder von Hamsterkäufen und leeren Regalen.
Niedersachsen.
Hier meldet das Landesgesundheitsamt eine 7-Tage-Inzidenz von 88,6. Den mit Abstand höchsten Wert hat der Kreis Kloppenburg mit 275. Urlauber in Niedersachsen, die schon da sind, dürfen bleiben. Es dürfen aber keine Touristen mehr kommen. Einige Kneipen haben angekündigt, vor dem Teil-Lockdown am Montag nochmal Freibier auszuschenken. Zusätzliche Polizeibeamte sollen die neuen Beschränkungen in Niedersachsen ab Montag streng kontrollieren.
Nordrhein-Westfalen.
Auch in NRW will das Innenministerium mehr Polizisten einsetzen, um die Corona-Regeln zu kontrollieren. In Nordrhein-Westfalen ist die 7-Tage-Inzidenz auf fast 147 gestiegen. Das ist mit Abstand der höchste Wert aller Flächenländer. Dementsprechend setzt NRW auch die neuen Beschränkungen konsequent um. Das Land ist das einzige, in dem auch die Musikschulen geschlossen werden. Allerdings dürfen Feriengäste, die bis gestern nach NRW angereist sind, ihren Urlaub so lange wie geplant fortführen. Wer erst an diesem Wochenende kommt, muss am Montag wieder abreisen.
Wie viele Intensivbetten sind eigentlich noch frei in unserer Gegend? Diese Frage werden wir öfter hören in den kommenden Wochen, denn die Infektionszahlen schießen nach wie vor in die Höhe. Und das ist dann nur eine Frage der Zeit, wann Krankenhäuser überlastet sind. Im Moment ist die Situation in Schleswig-Holstein deutlich entspannter als in Mecklenburg-Vorpommern, in NRW oder besonders in Bremen. Damit ein Ausgleich entsteht zwischen belasteten und nicht belasteten Regionen, soll es so eine Art Intensivbettenbörse geben. Darauf haben sich die Landesgesundheitsminister geeinigt. Sabine Henkel.
Es ist eine der wichtigsten Zahlen in der Pandemie, wenn nicht sogar die wichtigste. Die Zahl der freien Intensivbetten. Sie gibt an, ob die deutschen Kliniken noch in der Lage sind, die Schwersterkrankten zu behandeln. 7.539 sind es zurzeit. 7.539 freie Betten. Diese Zahl wird sich verkleinern, denn die Infektionszahlen steigen insgesamt. Die Maßnahmen von Bund und Ländern können erst in einigen Wochen greifen. Daher erwartet Stefan Kluge, Klinikdirektor in Hamburg-Eppendorf, auch mehr Patienten, die stationär intensiv behandelt werden müssen.
Die Welle auf den Intensivstationen wird jetzt erst noch kommen. Und dass gerade die beatmeten Patienten halt sehr lange auf der Intensivstation verbleiben, im Schnitt 18 Tage, das sind fast 3 Wochen. Und das ist auch die Ursache dafür, warum viele Länder, die nicht die Intensivkapazitäten haben, wie wir sie in Deutschland haben, halt so große Probleme haben, weil diese Patienten natürlich die Intensivstation regelrecht verstopfen.
Zu einer Verstopfung aber soll es möglichst nicht kommen. Bestenfalls erkranken möglichst wenig Menschen stark. Andernfalls soll ein Konzept greifen, das Bund und Länder gemeinsam erarbeitet haben. Es geht darum, Schwerstkranke auch in Kliniken der Nachbarregionen oder in benachbarten Bundesländern unterzubringen. Und das möglichst einfach und schnell. In Berlin sind zurzeit nur noch 13% der Intensivbetten frei, beschreibt Norbert Suttorp, Infektiologe an der Charité, die Lage.
Wir haben im Winter immer, vor allen Dingen in Häusern der Maximalversorgung, eine 100%-Belegung. Und jetzt kommt Covid on top.
Berlin steht im Austausch mit seinen Nachbarländern. Sie informieren sich gegenseitig über freie Klinikkapazitäten und unterstützen sich im Notfall bei der Verlegung von Patienten per Rettungswagen oder Hubschrauber. So läuft es auch zwischen den anderen Bundesländern. In Bayern und Nordrhein-Westfalen gibt es ein regionales Austauschprogramm. Das alles geht über das hinaus, was jetzt schon möglich ist. Denn auch heute schon werden Patienten entfernt vom Heimatort behandelt. Deutsche Kliniken nehmen auch Patienten aus anderen europäischen Ländern auf, wenn die Kapazitäten frei sind. Und das ist derzeit der Fall, sagt Clemens Wendner, Infektiologe aus München.
Eine Botschaft ist mir wichtig, nochmal zu betonen, dass die Versorgung derzeit in Deutschland sichergestellt ist.
Anderes Thema. Vergessen Sie den Flughafen Berlin-Tegel. Falls Sie in die Hauptstadt fliegen, landen Sie bald immer am BER. Der Großflughafen Berlin-Brandenburg ist heute eröffnet worden. Endlich. Die jahrelangen Pannen und Verzögerungen, die wird natürlich niemand vergessen. Auch nicht, dass der BER dreimal so viel gekostet hat wie vorhergesagt. Aber am heutigen Eröffnungstag überwiegt vermutlich Erleichterung und Freude. Darüber habe ich mit unserer Kollegin Amelie Ernst gesprochen und habe sie gefragt, wie ist denn die Eröffnung heute abgelaufen?
Genauso ist das. Erleichterung und Freude überwiegen. Und tatsächlich gab es keine größeren Pannen heute bei der Eröffnung. Das will ja am BER schon was heißen. Um kurz nach zwei landeten die beiden ersten Maschinen nacheinander auf der Nordbahn. Eine Maschine von der Lufthansa, eine von EasyJet, also von den beiden größten Airlines hier am BER. An Bord waren unter anderem die beiden Airline-Chefs und die übernahmen dann auch drin im Terminal die offizielle Eröffnung, drückten auf hier einen großen roten Knopf. Genau wie der Flughafenchef natürlich, Engelbert Lütke-Dahldrup.
Endlich können wir unseren Flughafen in Betrieb nehmen. Endlich. Berlin und Brandenburg haben ein neues Tor zur Welt. Es war ein langer Weg. Es war kein einfacher Weg. Deshalb feiern wir heute auch keine Party, sondern wir machen einfach auf.
Genau, keine Party, nur einfach aufmachen. Auch nur eine Handvoll Gäste, kein großer Pomp. Das alles andere hätte, glaube ich, hier auch sehr irritiert.
Auch kein Konfetti und gar nichts?
Nix. Zwei große Wasserfontänen für die ersten beiden Flugzeuge. Aber das war es dann auch wirklich, wirklich überschaubar, anders als der Flughafen.
Andererseits waren Proteste angekündigt von Umweltaktivisten. War davon denn viel zu spüren?
Da war durchaus vor allen Dingen viel zu hören. Es waren ja nicht nur Umweltaktivisten da, es waren auch die Berliner Taxifahrer mit einem lauten Hubkonzert hier vom Terminal vorgefahren, weil die einfach sagen, wir wollen hier, das muss man wissen, das ist auf Brandenburger Gebiet, dieser Flughafen, wir wollen hier auch jede Menge Gäste aufnehmen dürfen. Das dürfen sie bisher nicht oder nur so sehr begrenzt. Die Brandenburger Taxifahrer haben da eine Art Vorrecht. Das war schon mal das lauteste, das Hubkonzert. Die Fluglärmgegner, apropos Lärm, waren auch hier vor Ort, haben nochmal gesagt, Achtung, so können wir das hier alles nicht machen mit dem Flughafen. Und eben, wie gesagt, die Klimaaktivisten, die komplett dagegen sind, dass in Zeiten des Klimawandels jetzt auch noch ein Flughafen neu eröffnet.
Wir brauchen einfach weniger Flug, weniger Individualverkehr. Es muss einfach auch mal auf Reisen verzichtet werden. Inlandsflüge. Eine absolute Unverschämtheit. Der erste Flug an den BER, ein Flug von Tegel, kann mir jemand erklären, warum man das macht so?
Also da war heute durchaus auch viel Wut dabei bei dieser Eröffnung, zumindest draußen vor dem Terminal.
Heute also eher symbolische Landungen von Passagiermaschinen. Wie wird das ab morgen sein?
Ja, morgen früh um 6.35 Uhr geht es dann richtig los sozusagen. Dann beginnt Schritt für Schritt der Normalbetrieb. Da startet dann nämlich die erste reguläre Maschine nach London vom BER aus. Und dann zieht sich das im Laufe der Woche hin. Das heißt, nach und nach ziehen die Fluggesellschaften um von den alten Flughäfen in Schönefeld und Tegel rüber zum BER. Es wird also schrittweise passieren. Am Ende der Woche soll dann der ganze Umzug passiert sein. Und dann wird eben auch Tegel dicht gemacht. Der alte Flughafen in Schönefeld dann auch schrittweise.
In Corona-Zeiten ist ja der Luftverkehr massiv eingeschränkt. Was heißt das denn jetzt auf mittlere Frist für den BER?
Na, das bedeutet vor allen Dingen, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass der BER auch nach seinem Start noch weitere finanzielle Löcher wird stopfen müssen, beziehungsweise der Steuerzahler wird das natürlich tun müssen, wahrscheinlich die Gesellschafter Bund Berlin und Brandenburg. Denn natürlich ist es so, es wird weniger geflogen, es entstehen Kosten weiter und der BER wird sicherlich noch weiter teurer werden, natürlich je nachdem, wie lange diese Pandemie jetzt dauert. Aber erstmal wird das schon langsam einkalkuliert.
Informationen von Amelie Ernst. Vielen Dank. Ja, an Witzen über den BER mangelt es nun wirklich nicht. Das Satireportal der Postillon hat neulich vorgeschlagen, in die deutsche Sprache die neue Zeit Futur 3 einzuführen, damit man überhaupt über den Flughafen reden kann. Seit heute sind wir im Präsens. Der Flughafen ist offen. Ist jetzt also Attitude in Berlin? Dazu die Meinung von Thomas Rautenberg.
Keine große Party, wir machen einfach auf. Wenige Worte, die die Gemütslage in Politik und Flughafenspitze beschreiben. Und das liegt nicht nur an Corona. Über Jahre sind Berlin, Brandenburg und der Bund als Flughafeneigentümer nahezu kopflos durch Ostdeutschlands Megaprojekt gestolpert. Große Wünsche für einen modernen Flughafen, aber keinen richtigen Plan. Wann immer Geld gebraucht wurde, die Flughafeneigentümer haben die Steuerschatulle aufgemacht und offene Rechnungen bezahlt. Die Kosten haben sich von ursprünglich 2 auf derzeit rund 6,5 Milliarden Euro verdreifacht. Was für das viele Geld auf der Baustelle geschah, hatte mit deutscher Ingenieurkunst häufig wenig zu tun. Die Brandschutz- und Entrauchungsanlage des Hauptterminals wurde immer wieder umgebaut und verändert. Am Ende funktionierte gar nichts mehr. Sprinklerköpfe waren hinter Wänden montiert oder ganz einfach vergessen worden und eingebaute Rolltreppen waren auch schon mal ein paar Stufen zu kurz. Vom Kabelsalat im Hauptterminal ganz zu schweigen, tausende Kilometer Strom- und Datenkabel mussten aufwendig demontiert und neu gezogen werden. Strich drunter oder Schwamm drüber, der Flughafen ist fertig, könnte man sagen. Doch so einfach ist das nicht. Der frühere Brandenburger Ministerpräsident Matthias Platzeck, SPD, hatte den künftigen Flughafen eine Lizenz zum Gelddrucken genannt. Nun bleibt das Projekt trotz seiner Eröffnung vielmehr ein Fass ohne Boden. Rund 800 Millionen Euro braucht die Flughafengesellschaft bis 2024. Dazu kommen weitere 300 Millionen Euro Corona-Beihilfen in diesem und mindestens 500 Millionen im nächsten Jahr. Und wieder müssen Berlin, Brandenburg und der Bund zahlen, wenn sie nicht wollen, dass ihr neuer Flughafen gleich wieder pleite geht. Und die Spuren, die die Corona-Krise hinterlässt, werden immer tiefer. Derzeit starten und landen nur noch rund 23.000 der sonst 100.000 Passagiere täglich in Berlin, Tendenz weiter sinkend. Wir machen einfach auf ohne große Party. Diese Feststellung ist nicht unbedingt ein Zeichen neuer Berliner Bescheidenheit. Es ist vielmehr die Einsicht, dass es mit der Eröffnung des neuen Airports BER eigentlich wenig zu feiern gibt.
Die Meinung von Thomas Rautenberg für das Echo des Tages. An diesem Wochenende wird ein Atomtransport in Norddeutschland erwartet. Auf dem Weg sind 6 Castoren. Zur Erinnerung, der Begriff Castor setzt sich zusammen aus der englischen Abkürzung für Behälter, mit denen man radioaktiven Abfall lagert und transportiert. Solche Castoren sind Anti-Atom-Demonstranten immer schon ein Dorn im Auge. Und deshalb gibt es auch heute in dem aktuellen Fall Proteste. Sie wenden sich gegen einen Atomtransport aus dem britischen Sellafield. Ankommen soll der Transport im Hafen von Nordenham an der Wesermündung. Von dort Jutta Pschegoda.
Es bleibt nur abwarten. Am Nachmittag versammelte sich eine Handvoll Atomkraftgegner vor dem Bahnhof in Nordenham zu einer Kundgebung. Eigentlich wollte Aktivist Bernd Ebeling dem Schiff und seiner Ladung auf dem Wasser einen gebührenden Empfang bereiten.
Ja, ich habe ja hier eine Paddeldemo auf der Weser angemeldet und wir haben auch ein kleines Motorboot dabei. Und dann wollen wir dann sozusagen vom Schiff aus schon mal unsere ersten Strahlenmessungen machen.
Doch in der Nacht bei Dunkelheit ist eine solche Aktion zu gefährlich. Bernd Ebeling ist Ingenieur und kommt aus dem Wendland. Seit 30 Jahren ist er im Widerstand gegen die Atomkraft. Jetzt will er seine Messungen neben dem Zug vornehmen, wenn der Transport soweit ist.
Wir stehen hier 20 Meter Luftlinie von dem Castor-Gleis weg. Und ich werde dann in 5 Meter und in 10 Meter Entfernung meine Messgeräte aufbauen. Anhand dieser Messergebnisse kann man bewerten, Castor 1 strahlt so doll, Castor 5 so und Castor 6 so.
Den Transport der 6 Castoren mit Atommüll aus England zurück nach Deutschland hält Ebeling ohne ein geeignetes Endlager für völlig falsch. So sieht es auch Silke Westphal vom Aktionsbündnis Castor stoppen.
Der soll jetzt in eine Zwischenlagerhalle gebracht werden am Atomkraftwerk Biblis in Hessen. Das ist ein Transportbehälter und das ist eigentlich ein Zwischenlager. Wir haben in Deutschland kein Endlager für hochradioaktiven Müll. Der wird mindestens 50 Jahre da stehen und das finden wir einfach absolut verantwortungslos.
Bereits an mehreren Orten wie Oldenburg und Göttingen gab es heute Aktionen, wie das Aktionsbündnis Castor stoppen mitteilte. Über 500 Kilometer Bahnstrecke liegen noch vor den 6 Castor-Behältern, wenn sie erst einmal vom Schiff abgeladen und auf den Waggons sind. Doch das wird noch seine Zeit dauern, sagt Arno Zumbach, Sprecher der Polizeidirektion Oldenburg.
Von der Ankunft des Schiffes bis zur vollständigen Verladung können wir vermutlich ungefähr 1,5 Tage rechnen.
Der Hafen von Nordenham und das Bahngleis, welches direkt in den Hafen führt, sind bis dahin bewacht wie eine Festung. Absperrgitter, Einsatzwagen, auch berittene Polizei ist vor Ort. Und nicht nur hier, auch entlang der gesamten Strecke. Mit einem Großaufgebot sichern Bundes- und Landespolizei den Castor-Transport.
Aktuell ist die Lage hier ruhig in Nordenham. Wir erwarten natürlich Demonstrationsgeschehen rund um den Einsatz in verschiedenen Stellen in Niedersachsen. Darauf ist die Polizeidirektion Oldenburg allerdings gut aufgestellt.
Im Vorfeld hatte es allerdings deutlichen Protest aus Niedersachsen gegeben. Innenminister Pistorius und die Gewerkschaft der Polizei wollten erreichen, dass der Transport wegen der Corona-Pandemie noch einmal, wie bereits im April, verschoben wird. doch vergebens.
Jutta Pschilgoda war das für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Jetzt in den Vereinigten Staaten. Da sind einige nervös mit Blick auf die Wochenmitte. Am Dienstag nämlich stehen Präsidentschaftswahlen an. Glaubt man den Umfragen von heute, sind sie eine klare Sache für Joe Biden. Der führt in allen seriösen Prognosen deutlich vor dem Amtsinhaber Donald Trump. Doch was ist, wenn es knapp wird oder wenn Teilergebnisse sich hinziehen? In den USA wächst die Sorge für Ausschreitungen am Wahlabend, berichtet Arthur Landwehr.
Washington Innenstadt. Arbeiter montieren Spanplatten vor Schaufensterscheiben. Die Ladenbesitzer und Hauseigentümer erinnern sich an Gewalt und Plünderungen im Umfeld der Black Lives Matter Bewegung im Sommer und wollen besser vorbereitet sein.
There's a lot of anxiety. I think there's some fear. I think there's some anger. You know, how could this be happening?
Da ist eine Menge Sorge und Angst und auch Wut, dass so etwas passieren kann. Denn was, wenn es am Wahlabend Unruhen gibt, wenn Anhänger der beiden Kandidaten aufeinandertreffen, Proteste außer Kontrolle geraten? Aufgeheizt ist die Stimmung auch durch Sätze wie diese.
Stand back and stand by.
Haltet euch zurück, aber haltet euch bereit. Proud Boys, eine rechtsradikale bewaffnete Gruppe, die durch Trump national bekannt wurde. Bewaffnete Milizen gibt es viele im Land. Bei den Protesten in Kenosha waren sie gekommen, um die Stadt zu schützen. Und am Ende gab es Tote. Wenn ihr zu meinem Haus kommt, dann sorge ich mit allen Mitteln dafür, dass meine Familie sicher ist. Michael Lockmer, der auch einer solchen Miliz angehört, in einem Interview mit dem Radiosender NPR. Im gleichen Programm beruhigt Walt Mattson. Wir marschieren doch nicht einfach los und fangen an zu kämpfen. Das wird nicht passieren. Auf der anderen Seite.
It's critical that you're paying attention and taking to the streets on November 3rd as we defend democracy county to county.
Vor dem Trump Hotel in Washington trainieren Trump-Gegner für ihren Protest am Wahlabend. Wir gehen auf die Straße, um hier Demokratie zu verteidigen, sagen sie. Die Polizei sagt, einen Schritt zurücktreten, durchatmen, beruhigen. Es gibt keinerlei Hinweise auf irgendeine Bedrohung.
There's no credible threat. Nothing unusual that we know that will happen after this election. This election will be like all the rest of them.
Diese Wahl wird so sein wie jede andere auch. Aber die Sorge ist eben auch, es wird von allen Seiten die Erwartung aufgebaut, die andere würde betrügen. Und dann könnte ein kleines Ereignis zum Funken am Pulverfass werden. Und verbal aufgerüstet wird tatsächlich. Selbst von den pazifistischen Quakern in Pennsylvania, die Demonstrationen vorbereiten. Für den Fall, dass Donald Trump einen Staatsstreich plane.
So, if there is going to be an attempted coup, we need a lot of people to act very quickly.
Bei einem Staatsstreich muss man mit vielen Leuten sehr schnell handeln. Und so gehen eben doch die Geschäftsinhaber in Washington auf Nummer sicher und verriegeln ihre Schaufenster, bis irgendwann die Wahl entschieden ist.
Eine Reportage von Arthur Landwehr für das Echo des Tages. Und NDR und WDR werden natürlich in der Wahlnacht ausführlich berichten. Siebenmal war er James Bond, der schottische Schauspieler Sean Connery. 1930 wurde er in Edinburgh geboren. An diesem Wochenende ist er verstorben. Einer der ganz, ganz Großen der Filmbranche lebt nicht mehr. Und nicht nur die Schotten trauern um ihn. Christoph Heinzle, unser Kollege, beginnt sein Sean Connery-Porträt mit einem alten Ausschnitt aus dem britischen Fernsehen. Da gab es nämlich jahrelang eine Rätselsendung, die so ähnlich war wie bei uns Was bin ich?
Are you in show business?
Yes.
Mr. Meeker?
Are you in films?
Yes.
Are you male?
Yes.
Were you ever James Bond 007?
Ein Schauspieler, ein Mann, ein Agent. Und damit herrschte kein Zweifel, wer da im Fernsehquiz der 60er vor den verbundenen Augen des Rateteams saß. Er ist nicht ein Agent, er ist der Agent. Der erste 007 und damit der erste, der die legendären Worte zur legendären Musik sprach.
I admire your luck, Mr.
Bond. James Bond.
Dr. No war low budget, kein Geld für einen Star in der Hauptrolle. Die Produzenten setzten auf Sean Connery, das praktisch unbekannte Nachwuchstalent aus Edinburgh, mit der Bodybuilder-Figur und dem charmanten Lächeln. Der machte Bond und sich selbst zu Weltstars. Ich hätte es damals nicht geglaubt, auch United Artists nicht, die Produzenten Saltzman, Broccoli nicht. Keiner sah den Erfolg voraus. Sean Connery haderte schon früh mit der Figur, wie er am Filmset von Goldfinger deutlich machte.
I'm not James Bond, he's a fictitious character, as so many are in Fleming's books.
Connery wollte trotz des Erfolgs nicht mit der fiktiven Figur Ian Flemings gleichgesetzt werden. Tatsächlich wuchs er daneben zum Charakterdarsteller durch Filme mit Alfred Hitchcock, Sidney Lumet und John Huston. Imageprägend war und blieb aber Connerys größte Rolle.
Colonel London, I've made contact with a girl.
Well, it's not what I'd call contact.
Seinen Ruf als Womanizer hatte er rasch weg, der Agent und der Schauspieler.
They didn't say to me,
sie sagten mir nicht, dieser Unbekannte sei ein toller Schauspieler oder gut aussehend, erinnert sich die damals schon berühmte Gina Lollobrigida. Sie sagten zu mir, er ist ein richtiger Mann.
He's a real man.
What are you prepared to do?
An der Seite von Kevin Costner, Robert De Niro und Andy Garcia erspielte sich Sean Connery 1987 endlich einen Oscar, wenngleich nur als Nebendarsteller in dem 30er-Jahre-Krimi The Untouchables. Der melodische schottische Akzent war und blieb Connerys Markenzeichen. Er engagierte sich für Schottlands Unabhängigkeit und für die Bildung schottischer Jugendlicher. 2006 verabschiedete sich Connery offiziell von der Schauspielerei. Das moderne Filmgeschäft war nicht mehr seines, erzählte sein Freund und Kollege Michael Caine über den Mann, der Filmgeschichte geschrieben hat, mit mehr als nur James Bond.
We've always known, Sean.
Wir wussten immer, Sean, dass du ein großer Star bist. Aber jetzt wissen wir, dass du ein großer Schauspieler bist. Und was dir am wichtigsten sein wird, wie ich dich kenne, wir wissen auch, dass du Sean Connery bist. Und niemand anderes. Und der wirst du für immer sein.
So kann man sagen. Jetzt Fußball im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info mit Mara Tellmann. Es ist der 6. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Am Nachmittag gab es 4 Partien. Wir gucken aber jetzt erstmal auf das Topspiel des Abends. Da ist RB Leipzig zu Gast in Mönchengladbach. Wie steht's da?
Ausgeglichen. Es ist ein temporeiches Spiel, knapp 25 Minuten gespielt, aber noch keine Tore aktuell, also 0-0. Am Nachmittag, so viel zusammenfassend schon mal vorweg, es gab keine Überraschungen. Dortmund hat sein Auswärtsspiel beim Aufsteiger in Bielefeld gewonnen, Endstand 2-0 für den BVB. Beide Treffer erzielte das dann doch etwas überraschend Abwehrchef Mats Hummels. Unterm Strich deshalb auch ein rundum zufriedener Dortmunder Nationalspieler Julian Brandt.
Ich glaube, wir haben uns gut entwickelt, gerade auch mit Blick auf letztes Jahr. Ich glaube, da war es ja gerade einer der Faktoren, die man uns immer wieder nachgesagt hat, dass wir zwar viele Tore schießen, aber auch viele bekommen und momentan haben wir das relativ gut im Griff.
Ja, die Siegesserie fortgesetzt, die hat auch Rekordmeister Bayern München, auch ohne Europas Fußballer des Jahres Robert Lewandowski. Der Stürmer war gar nicht erst mit nach Köln angereist, er wird etwas geschont, so die Bayern, die zur Halbzeit heute schon mit 2-0 geführt haben. Wenige Minuten vor Ende gab es nochmal Hoffnung für den FC. Dominik Drexler sorgte für den 1-2 Anschlusstreffer, zu mehr reichte es am Ende aber nicht. Im Spiel der Tabellennachbarn aus dem Mittelfeld gab es ein Unentschieden. Frankfurt und Bremen trennen sich 1-1. Beide Treffer fielen erst in der zweiten Hälfte. Die zwischenzeitliche Führung da, die gab es für Werder, also das Team von Trainer Florian Kohfeldt.
Insgesamt bin ich mit der Leistung der Mannschaft zufrieden, mit dem Einsatz zufrieden, wie sie den Plan umgesetzt haben. Alles in Ordnung. Wir arbeiten weiter, wir haben wieder gepunktet und jetzt gehen wir Richtung Köln.
Ganz anders die Situation bei den Mainzern. Da verschärft sich die Krise immer weiter. Das Team unterlag in Augsburg 1-3 und bleibt Tabellenletzter, noch ohne einen einzigen Punkt. Davor auf dem weiteren Abstiegsplatz Schalke mit 2 Punkten nach dem Unentschieden gestern Abend gegen Stuttgart. Auf dem Abstiegsrelegationsplatz ebenfalls erst mit 2 Punkten in der neuen Saison der 1. FC Köln. Bielefeld als 14. hat 4 Punkte. Und wenn wir nach oben schauen in der Tabelle, da stehen jetzt die Bayern vor Dortmund mit jeweils 15 Punkten. Leipzig aktuell 3., um wieder Spitze zu sein. Auch nach diesem Spieltag bräuchte Leipzig einen Sieg gegen Gladbach. Aktueller Spielstand, ich schaue gerade, immer noch 0-0. Leverkusen ist aktuell auf Platz 6 mit 9 Punkten, spielt erst morgen in Freiburg. 9 Punkte haben auch Bremen und Gladbach aktuell auf den beiden Plätzen dahinter. Und auf Rang 11 mit 7 Punkten Wolfsburg, der VfL, spielt morgen erst bei Hertha BSC Berlin.
Zur Erinnerung, alles das sind Geisterspiele. Man hatte sich ja darauf geeinigt, die Corona-Regeln sofort umzusetzen und nicht erst am Montag. Reden wir über die zweite Liga, Geisterspiele. Da wurde heute auch gespielt. Gab es da Ungewöhnliches?
Nee, nicht unbedingt. man kann vielleicht sagen, ein schöner Erfolg für Braunschweig. Die gewinnen 3:2 gegen Nürnberg. Unentschieden die Partie Aue gegen Kiel 1:1. Osnabrück gewinnt 2:1 gegen Sandhausen. Und Paderborn ist erfolgreich gegen Regensburg mit 3:1.
Mara Tellmann war das mit dem Fußball im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Uns gibt's morgen wieder ab 18.30 Uhr oder jederzeit im Netz auf wdr5.de oder ndr.de/info. Ich wünsche noch einen sehr schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info.